Okay, ja, Sommer der Werte. Wir wollen über den Sommer über uns an die Dinge erinnern, die uns wertvoll sind und die uns prägen. Werte sind ja immer was, was unverhandelbar ist. Und heute mein Thema über ein Ding, was für uns auch in gewisser Weise unverhandelbar ist, die Bibel oder das Wort Gottes. Also wir reden über das Buch, gedruckt, zum Anfassen, Bibel. Warum möchte ich da heute was drüber sagen? Wir alle kennen das ja, vieles von dem wird nicht neu sein, aber wir alle wissen auch um die Herausforderungen, den inneren Schweinehund zu überwinden und in dem Buch regelmäßig und viel zu lesen. Und so mein Anliegen ist es, so ein paar Hilfestellungen zu geben vielleicht oder auch ein bisschen Neugier zu wecken, da mal reinzuschauen und auch vielleicht das eine oder andere, was man nicht versteht, dann trotzdem zu lesen. Na, schauen wir mal. So durch die nächste Stunde oder so wollte ich das Ganze ein bisschen ordnen in so drei Kategorien. Über was reden wir hier? Warum und wie? So, der Titel wäre also die Bibel, was, warum, wie? Wir fangen mal mit dem Was an. Also was hat immer was mit Wissen zu tun? Ich habe mal versucht, wenn ich mal was wissen will, dann schaue ich bei Wikipedia nach. Das ist in Bezug auf die Bibel nicht sehr sinnvoll. Kann ich euch gleich mal schon verraten, weil da steht ein Haufen Blödsinn drin. Ich habe mal versucht, so eine Art Lexikon-Eintrag zu formulieren. Wie würde ich denn beschreiben, was die Bibel ist? Und rausgekommen ist Folgendes. Die Bibel ist Gottes eigenes Wort, sein großes Geschenk an jeden Menschen, an jedem Ort der Welt, um ihn damit aus seiner Sünde, seinem Elend und seiner Finsternis herauszuhelfen. Die Bibel ist kein gewöhnliches Buch, sondern diejenigen, die sie schrieben, wurden von Gottes Geist inspiriert und angeleitet, die Wahrheit genau so niederzuschreiben, wie Gott ihnen zu schreiben gab. Jedes Wort ist wahr und trägt Gottes eigene Kraft und Autorität in sich. Wir sollten unsere Bibel so lesen, als spräche Gott direkt und persönlich zu uns. Das wird das Licht, Verständnis, geistliche Nahrung und körperliche Gesundheit bringen. Es wird uns reinigen, uns heiligen, uns auferbauen und an Gottes Wesen teilhaben lassen. Darüber hangeln wir uns jetzt mal so durch. Also die erste wesentliche Aussage ist, Bibel Gottes Wort, das ist schon gesagt, und komplett Gottes Wort. Da streiten sich schon die Geister. In anderen Kirchen, anderen Denominationen wird das anders gesehen. Aber wir glauben, dass die Bibel direkt Gottes Wort ist und von Gott so niedergeschrieben worden, wie wir es lesen können. Dazu gibt es zwei Aussagen, die meisten von euch kennen. Ich will sie trotzdem zitieren, die Bibel über sich selbst sagt. Das ist der altbekannte 2. Timotheus 3,16. Wer die Stelle nie kennt, sollte sie sich schon mal anstreichen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und die zweite Stelle, die wir in dem Zusammenhang immer nehmen, ist aus 2. Petrus 1, Vers 20, 21, in dem ihr dies zuerst wisset, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Wie muss man sich das jetzt so vorstellen? Es sind ja Menschen, die Bibel irgendwann aufgeschrieben haben, mit einer Hand und einem Stift dran. Aber man kann sich das so vorstellen, dass hinter ihm jemand stand, der den Stift geführt hat. Also das Auto fährt durch die Kraft von Benzin oder Diesel. Aber es gibt jemanden, der da drin sitzt und an dem Rad dreht und definiert, wo es hinfährt. Und so könnte man sich das auch vorstellen, wie die Bibel entstanden ist. Also da gab es jemanden, der hat das aufgeschrieben. Sicherlich auch mit einem Teil seinem Stil, kommen wir gleich noch dazu. Aber das, was er niederschreiben sollte, hat der Heilige Geist sozusagen auf der Schulter sitzen gesagt, das musst du aufschreiben und das nicht. Die hohe Wertschätzung, die wir haben für die Bibel als Gottes Wort, die kommt nicht nur aus den beiden Bibelstellen, sondern wir haben mal so rumgeschaut, was hat Jesus gesagt? Er sagt auch in Johannes 10, das ist ein direktes Zitat von ihm, Das Wort Gottes kann nicht aufgelöst werden. Das bezieht sich natürlich, wenn er das sagt, auf das Alte Testament. Und von David finden wir ganz, ganz viele, ganz wunderbare Stellen, wie er über sein Wort, fairerweise gesagt, waren das zu Davids Zeiten halt nur die 5 Bücher Mose. Aber der David hat sehr, sehr viel geschrieben, weil er das Wort, also die 5 Bücher Mose, sehr, sehr geehrt hat. Und wir alle wissen, dass David ein großer König war und uns viel hinterlassen hat. Und ein wesentlicher Grund dafür war, dass er immer wieder seine Kraft, seine Zuversicht, seine Richtschnur aus dem Wort herausgeholt hat. Und in dem Zusammenhang ist immer der Psalm 119, das ist der Psalm über das Wort. Will ich mal nur zwei, das ist ein ganz, ganz langer Vers, weil das Wort ja auch sehr lang ist, muss also der Vers über das Wort auch sehr lang sein, das macht also irgendwie Sinn. Und der Vers 89 des Psalmes 119, ne, dein Wort steht fest für alle Zeit, so fest wie der Himmel. Oder Vers 160, wir sind immer noch im Psalm 119. Dein ganzes Wort ist verlässlich und wahr, dein gerechtes Urteil gilt für alle Zeit. Also die Bibel sagt selber, dass sie unveränderlich ist, nicht verhandelbar. Jesus hat es so gesagt, David hat das sehr, sehr schön formuliert. Wie war die Sicht der Juden über ihre Schrift? Zur Zeit Davids gab es ja nur das Alte Testament, also die 5 Bücher Mose. Und da gibt es auch ein paar Zitate, will ich da bringen. Das erste ist auch eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle nebenbei, vielleicht weniger für uns, aber für eine Menge andere Menschen, nämlich für die Juden an sich. Und das steht in 5. Mose 6, 4 bis 7. Das sogenannte Höre Israel. Also dort steht, Höre Israel, Jahwe unser Gott ist der einzige Gott. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also bist du entweder in deinem Haus oder du bist außerhalb von deinem Haus. Das sind genau zwei Varianten. Du sollst über das Wort denken, wenn du zu Hause bist, wenn du nicht zu Hause bist. Und du sollst über das Wort nachdenken, wenn du liegst, wenn du nicht liegst. Kurz, immer. Dieser Vers nebenbei, soweit ich weiß, ist das der Vers, der in den Mesusas drin steht. Ich weiß nicht, wer das ist, was das ist. Die Juden, die haben an den Türen immer so ein kleines Holzstückchen und da ist ein Bibelvers drin und das ist wohl genau dieser Bibelvers von dem, was ich weiß. Also das ist ein ganz zentraler Bibelvers für das Volk Gottes, das Höre Israel, 5. Mose 6, 4 bis 7. Und ein weiteres, was uns auch so ein bisschen so eine Idee geben soll, wie Juden über ihr Wort, über das niedergeschriebene Wort gedacht haben, 5. Mose 32, da steht im Vers 46, 47, richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern befehlet, auf dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, wohin ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Man sieht schon, rein vom historischen Kontext ist das niedergeschrieben, bevor das Volk Gottes über den Jordan in das Land eingezogen ist. Es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und das soll es für uns auch sein. Dann, ganz bekannter Vers, schon auf der anderen Seite des Jordans, Josua 1,8. Nee, ist es noch. Aber bevor sie ins Heilige Land reinkommen, das Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht. Und dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Nach allem, was darin geschrieben steht. Und dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dir wird alles gelingen. Betonung hier von mir nochmal, nach allem, was darin geschrieben steht. Das ist also auch eine Art, wie wir mit dem Wort umgehen, nicht selektiv, also der Teil gefällt mir und den Teil lasse ich weg, sondern nach allem, was da drin steht. Auch das unterscheidet uns so von manchem anderen, die doch eher einen bequemeren Weg gehen wollen. Es gibt viele schöne Dinge, die in der Bibel stehen, viele bequeme Dinge, die in der Bibel stehen, so Dinge, der Herr hat uns lieb und sowas. Und dann stehen Dinge in der Bibel drin, die ja schon ein bisschen herausfordernd sind. Und das ist ja auch so ein Thema des Sommers, die Dinge, die manchmal so ein bisschen zwicken. Aber nach allem. Okay, jetzt erstmal noch ein paar Worte zu dem, was ist das überhaupt, was wir hier in der Hand halten? Ein ganz schön dickes Buch. Interessant ist, dass es eigentlich nur über relativ kurze Zeitpassagen der Geschichte berichtet. Mal mit Ausnahme der ersten 11 Bücher im 1. Mose, also ab 12. Kapitel, gibt es eigentlich den Teil im 1. Mose ab 12. Kapitel, das sind gerade mal so 200 Jahre, von 1800 bis 1600 vor unserer Zeitrechnung, also die vier Generationen der Prophet, der Urväter, ne, von Abraham bis Ägypten. Und dann, der Großteil des Alten Testamentes berichtet aus einer Zeit von ungefähr 1300 vor Christus bis 400 vor Christus. Eine sehr lange Zeit, fast 900 Jahre. Ne, beginnt also mit dem Auszug aus Ägypten, 2. Buch Mose und endet so mit den letzten Propheten der Wiederherstellung des Tempels. Dann ist eine gewisse Periode, wo nichts passiert, ungefähr 400 Jahre. Und dann natürlich die Zeit um Jesus, also Jahr 0, da hat ja alles angefangen, deswegen Jahr 0 nach Christus. Und die letzten Briefe sind so üblicherweise, nimmt man an, dass sie um das Jahr 60 rumgeschrieben wurden. So, jetzt wieder, wie zuverlässig ist denn das, was da drin steht? Und man hat ja am Anfang immer geglaubt, also sozusagen vor 1000 Jahren war die Bibel tatsächlich immer noch so das Unverhandelbare, das, was da drin steht, ist Wahrheit. Und dann gab es diese Zeit, die heißt dann Aufklärung, und da ist man komplett ins Gegenteil übergeschwappt und hat gesagt, ja, das sind alles nur mündliche Überlieferungen und ja, und das stimmt ja gar nicht, ist alles viel, viel später geschrieben worden, wie ist eigentlich von was es erzählt. Und das muss man also sehr, sehr im Kontext der Zeit lesen. Die ältesten Stücke, die man aus der Bibel gefunden hat, ist das eine, ist ein Stück aus dem 2. Mose, das ist eine Silberrolle, die liegt im Jerusalem-Museum, die ist ungefähr 800 vor Christus. Also ungefähr zur Zeit des der Könige Salomon geschrieben worden. Das ist wohl das älteste Stück Bibel, was man kennt. Ist nicht mal auf Papyrus geschrieben, weil der hätte gar nicht so lange überlebt, sondern in Silber reingeritzt. Ansonsten, wer mal in Israel war, kennt ja dieses wunderschöne Museum, mit was so aus ist wie eine Schriftrolle. Dort sind die alten Propheten in einer gewissen Vollständigkeit da. Das ist 200 vor Christus, also auch sehr, sehr alt. Und interessant ist, dass man die ältesten Schriftfunde des Neuen Testamentes datieren noch aus der Zeit, wo die Leute, die das erlebt haben, noch gelebt haben. Also aus dem 1. Jahrhundert. Da gibt es ein kleines Fragment von Markus-Evangelium und ein kleines Fragment des Johannes-Evangeliums. Die sind also wenige Jahre nach der Zeit, wo das passiert ist, aufgeschrieben worden. Und insgesamt haben die Menschen, die vor uns diese Bibel zusammengepackt haben, die waren sehr, sehr aufmerksam dabei, dafür zu sorgen, dass genau das drin ist, was drin sein soll. Also nicht nur, dass Gott das eingegeben hat, sondern auch irgendjemand hat dann mal eine Entscheidung treffen müssen, das Buch ist ja drin, der Brief des Paulus steht drin und der Brief des Paulus steht nicht drin. Also man hat nicht alles, was man irgendwie habhaft werden konnte, in die Bibel reingepackt, sondern man war sehr, sehr kritisch. Ich habe mich mal damit beschäftigt, dass es aus der Zeit des 1. Jahrhunderts, wo die ersten Christen waren, gab es eine Menge Briefe und die sind teilweise auch gut. Also da gibt es einiges Zeug, was man lesen kann und das ist absolut Wahrheit, was da drin steht. Und dann fragt man sich ja, warum habt ihr denn das nicht leider mit in die Bibel reingepackt? Haben sie nicht. Na, ungefähr um das Jahr 200 war die Bibel dann fertig und nur, falls es interessiert, 393 hat man das mal auf einer Synode ganz hart festgeknopft und hat gesagt, das Buch ist drin, das Buch ist nicht drin. Woran hat man es festgemacht? An zwei Dingen. Man wollte also, gerade was das Neue Testament betrifft, nur Dokumente, Briefe, Evangelien reinhaben, die aus einer Zeit stammen oder von Leuten stammen, die das Originalgeschehen noch miterlebt haben. Also das Extremste von dem ist, wir wissen ja, das letzte Buch der Bibel ist ja die Offenbarung, der Johannes. Und da weiß man relativ gut, dass das ungefähr um das Jahr wohl 90 oder so geschrieben worden ist. Aber der Johannes war ja ein ganz kleiner Bub, als er Jesus hinterhergelaufen ist. Und er war dann in sehr, 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 sehr hohem Alter, als er dann auf Patmos die Offenbarung empfangen hat. So, man sagt, das passt noch rein, der hat Jesus noch erlebt. Petrus, der hat Jesus noch erlebt. Paulus, der war noch live dabei in Jerusalem. Und alles, was danach kommt, so sehr es auch Wahrheit ist, nach der damaligen Maßgabe, lassen wir lieber raus. Waren wir also sehr, sehr kritisch. Und das zeigt auch, dass von Anfang an diesen Worten, die da drin standen, sehr, sehr hoher Respekt entgegengebracht worden ist. Das ist Gottes Wort. Das ist von Gott eingegeben, sagt das Wort selber. Und diejenigen, die es rausgesucht haben, haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben dabei. Und deswegen glauben wir auch, dass wir uns darauf auch verlassen können. Und die Alternative zu dem, wie wir die Bibel sehen, nämlich als Gottes Wort und komplett von A, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, bis Ende Offenbarung, gebe ich allen seinen frieden Amen, von vorne bis hinten Gottes Wort und für uns gültig. Die Alternative, die wir in vielen anderen Kirchen sehen, heißt dann die historisch-kritische Methode, dass man sagt, ja, jetzt schauen wir uns den Text mal an und jetzt schauen wir mal, wer hat denn den geschrieben? Ach, das war die Person. Wie hat denn die gedacht? Welche Verletzung hatte die denn gerade oder was hatte die denn gerade vorneweg erlebt? Und dann hat die das wahrscheinlich deswegen so gesagt. Und überhaupt, in der Zeit damals, da war das ja alles noch ein Stück anders. Und das muss man auch immer mit berücksichtigen und. Kann man machen. Das Ergebnis der ganzen Übung ist, dass ich das Wort nehme und dann versuche herauszufinden, ja, was ist denn jetzt für mich noch gültig und was ist denn für mich nicht gültig? Und da seht ihr schon die Gefahr, die da dahinter steht. Wenn ich anfange zu sagen, ja, den Teil, der ist gültig, der ist für mich geschrieben worden und der Teil, der ist jetzt wahrscheinlich gerade mal nicht für mich geschrieben worden, dann kommen wir auf so eine Rutschbahn, weil dann nehmen wir wirklich nur noch das raus, was für uns gut ist. Das heißt, entweder wir nehmen das Ding als Ganzes, als Gottes Wort, oder wir können es eigentlich ganz lassen. Und deswegen ist es uns so wichtig zu sagen, vom Anfang bis zum Ende, das ist Gottes Wort und es ist von Gott, Punkt. Das ist uns nicht verhandelbar. Wenn ich es ändere, dann öffne ich sozusagen die Büchse und dann ende ich dort, dass ich mir die Bibelstellen raussuche, die mir gefallen und die Bibelstellen ignoriere oder als falsch deklariere, die mir nicht gefallen. Und wenn ihr mal leben wollt, wie das läuft, dann muss man nur mal sehen, was heutzutage gelehrt wird in den evangelischen Kirchen zu Aussagen über Homosexualität und. Das nimmt man dann also raus. Das war eben damals, das ist jetzt nicht so. Oder schlichtweg die Behauptung, das steht eigentlich gar nicht drin. Das können wir uns eben dann leider nicht leisten, weil wir sagen von Anfang bis zum Ende, das ist Gottes Wort. Ja, wir müssen dabei betrachten, wenn wir, oder nee, das machen wir später. Also, wir kommen nochmal zusammen, es ist alleingültiges Wort und damit ist auch nichts anderes neben dem Wort Gottes als Wort Gott akzeptierbar als letzte Instanz. Jetzt wissen wir ja, dass auch Gott in der heutigen Zeit zu uns spricht, durch Prophetien, durch Bilder. Und das ist Gottes Reden. Aber wir akzeptieren es nur dann als Gottes Reden, wenn es übereinstimmt mit dem, was hier mal aufgeschrieben worden ist. Und stimmt es nicht überein mit dem, was aufgeschrieben worden ist, dann verwerfen wir das einfach und sagen, okay, dann ist es nicht Gottes Wort. Also die letztgültige, alleingültige, letzte Instanz. Und jedes Wort. Eine weitere wichtige Aussage dazu ist, dass das ist einfach ein Fakt, dass wenn wir das Wort lesen und eben dann, wenn wir aufgefordert sind, eben auch alles zu lesen, dass da eben auch Dinge drinstehen, die wir nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, also mir geht das manchmal so. Man liest so Abschnitte, hatte jetzt mal den Sacharja gelesen, also wenn mir mal einer erklären kann, was der da an Visionen gehabt hat, wäre ich sehr dankbar. Das ist teilweise schon sehr, sehr wenig greifbar für uns. Naja, aber wir glauben, dass in dem Wort eine Kraft steht, so wie es geschrieben ist, die auch wirkt, wenn wir es nicht verstanden haben. Genauso wie ein Nahrungsmittel uns Nahrung und Kraft gibt, auch wenn es uns nicht schmeckt. Wir kennen übrigens, in dem Zusammenhang ist interessant, dass da ein gewisser Lernprozess dahinter steckt. Also für kleine Kinder ist das noch ein Stück anders. Ne, da ist es sehr viel wichtiger, dass es schmeckt, dass es den Hunger stillt. Zweitens, schmecken muss es. Und Menschen, die vielleicht mal, aus welchen Gründen noch immer, mal nicht so viel zu essen hatten, weil man auf einer Reise war oder wandern war, die lernen dann, es ist wichtiger, dass es mir Nahrung gibt. Schmecken ist schön, und wenn nicht, ist es immer noch gut, dass ich es esse. Und Eltern, die ihren Erziehungsauftrag ernst nehmen, haben gut damit zu tun, ihren Kindern beizubringen, manchmal muss man es einfach nur essen, weil es gut für dich ist. So die Extremformen sind dann so Arzneimittel. Also die schmecken ja grundsätzlich schlecht. Wobei man heutzutage das für Kinder auch schon anders gemacht hat. Aber das, was gut für einen ist, muss nicht immer gut schmecken. Gut. Das Wort, wir müssen es nicht immer verstehen. Okay. Jetzt mal noch so ein Stück, um ein bisschen zu lernen. Das ist ja ein Riesenbuch. Kann man das so ein bisschen einteilen? Wo geht da was lang? Und wenn man in das Inhaltsverzeichnis schaut, übrigens, da stellt man so fest, einen Haufen Bücher, und die sind immer so eingeteilt, also Altes, Neues Testament, das wisst ihr, und in den Alten und Neuen gibt es jeweils die Unterscheidung in Geschichtslehr- und prophetische Bücher. Geschichtslehr- und prophetische Bücher, kommen wir gleich nochmal drauf. Könnt ihr in der Bibel selber nachschauen, in den meisten Inhaltsverzeichnissen ist das so gemacht, dass es Geschichtsbücher, Lehrbücher und prophetische Bücher gibt. Und diese drei Typen von Büchern, die klingen auch anders, weil sie immer eine andere Art und Weise haben, wie sie uns was erzählen. Ein Geschichtsbuch erzählt uns eine Geschichte, also was mal passiert ist, ein Lehrbuch nicht unbedingt. Und ein prophetisches Buch erzählt uns was mal sein wird. Und deswegen klingt Bibel an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich. Ich will mal ein Beispiel geben, wie so klassische Geschichtsbuch klingt. Und da habe ich einfach mal wild was rausgenommen. Das ist 2. Könige 21. Ihr könnt irgendwas unter Könige und Samuel oder rausziehen oder von den kleineren Propheten. Klingt immer gleich. Ja, 22 Jahre alt war Amon, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre zu Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Meschulamet, die Tochter Harus von Jotba, und er tat, was böse in den Augen Jahwes war, wie sein Vater Manasse getan hatte. Also man sieht hier, der Schreiber hat sehr Wert drauf gelegt, sehr präzise zu sein. Die Weihnachtsgeschichte kennen, die kennen das auch, es begab sich zu der Zeit, das sind Geburt vom Kaiser Augustus, ist alle Welt geschätzt wurde, und diese Schätzung war die allererste und gezahlt zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger und Syrien war. Also sehr präzise. Und dann gibt es Stellen, die sind gar nicht so präzise. Das sind diese Prophetien, wo es wird mal sein, wisst ihr schon, worauf ich hinaus will? Also wenn man dann Mühe hat mit Lesen, sollte man jetzt vielleicht nicht gerade anfangen, die ganz komplizierten prophetischen Bücher zuerst zu lesen, sondern vielleicht mal ein bisschen einfacher Kost. Bibel hat da alles zu bieten. Ja, dann Lehrbücher. Da gibt es Lehrsätze. Und ich habe mal so unterschieden, dass es da 2 Sorten von Lehrsätzen gibt, nämlich komplizierte und weniger komplizierte, aber kraftvolle. Paulus, der war ja Gelehrter, zu der Zeit würde man sagen Wissenschaftler, der hat immer sehr kompliziert formuliert. Also wer Einfaches lesen will, sollte vielleicht nicht gerade mit den Paulusbriefen anfangen, weil die sind halt etwas komplizierter. Schönes Beispiel dafür, Epheser 1, ganz bekannter Vers, er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welcher großartigen Hoffnung er euch berufen hat, damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, auf das euch die Heiligen wartet, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die zu messen ist an einer gewaltigen Macht, die er an Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Muss man erst mal durchatmen. Ja, das ist ein Satz. Das sind 3 Verse. Da sieht man schon, um das zu verarbeiten, runterzuschlucken, das muss ich, also wie essen wir, wir zerteilen das, ne? Ich beiße ein Stück aus einer Schnitte ab und zerteile es, das muss man ja auch machen. Also solche komplizierten Lehrsätze, die muss man, um sie verstehen zu können, so ein Stück zerhacken. Und dann gibt es aber andere Lehrsätze, die sind so klar und so kraftvoll, da muss man nichts zerhacken. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass die, die an ihn glauben, errettet würden. Das ganze Evangelium in einem Satz. Oder Gott möchte, dass allen Menschen gerettet wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bumm, ein Satz. Da gibt es so ganz kraftvolle Sätze und das sind die, die wir auch eher in unserem Kopf behalten. Aber in den anderen steckt halt auch viel Wahrheit drin. Wir können uns nicht nur auf die einfach zu verdauenden Sätze verlassen, sondern in die anderen brauchen wir halt auch, weil das ganze Wort ist Wahrheit. Ja, und dann hatte ich schon gesagt, gibt es halt noch diese eher mystischen, bildhaften Sätze, wo die Propheten Dinge gesehen haben, die sie teilweise selbst gar nicht verstanden haben und trotzdem irgendwie uns mitteilen wollten. Und die findet man dann bei den alten Propheten und insbesondere auch das, also die prophetischen Bücher, das Neue, im Neuen Testament gibt es ja nur eins, nämlich die Offenbarung, wo dann Bilder gemalt werden, die wir manchmal nie unbedingt verstehen können. Hier müsst ihr Folgendes beachten dabei, dass die Bibel ja den Anspruch hatte, die ist ja geschrieben worden, ne? Vorhin hatte ich schon gesagt, so ungefähr 3000 Jahre alt bis 2000 Jahre alt. Und sie ist geschrieben worden für unterschiedliche Zeiten, für unterschiedliche Menschen, in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Kulturen. Und für alle soll sie, ist sie Gottes Wort und hat Kraft. Das heißt, es ist komplett unrealistisch davon auszugehen, dass wir das alles verstehen. Weil bei manchen, also dass wir das alles sofort verstehen. Ich habe mal ein Beispiel gefunden, was wir verstehen, was mit Sicherheit eine Menge andere Menschen, die vor uns gelebt haben, wo die sagen, was war denn das für ein Blödsinn? Was meint denn der damit? Kann ich nicht verstehen. Nehmen wir wieder die Offenbarung. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das habe hier. Genau. Und zwar in Offenbarung 13, das ist Vers 16 und 17, gibt es so eine Vision, eine ziemlich düstere. Ja, da geht es um die, dass man nur noch kaufen kann und verkaufen kann, wenn man ein Zeichen hat, an der Hand oder an der Stirn. Der ein oder andere, das mal gelesen haben, das ist ein bisschen düstere Geschichte. Oh, ich kann nicht mehr kaufen und verkaufen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr lebt vor 500 Jahren in so einem netten Bergdorf in den Alpen. Ihr baut eure Nahrungsmittel an, ihr habt eine Kuh, da gibt es Käse, da gibt es Milch. Ihr habt alles, was ihr braucht. Städte gab es sowieso fast die waren dreckig und haben gestunken. Das heißt, ihr seid, wo ihr seid und glaubt trotzdem an den Herrn. Das Thema Kaufen und Verkaufen war für die, ist für so jemanden überhaupt nicht relevant. Der muss nichts kaufen, der muss nichts verkaufen. Jetzt liest er das hier und denkt, kaufen, verkaufen, ja, ne, und ist halt so. Lass sie doch in den Städten machen, was sie wollen. Also es ist trotzdem Wahrheit gewesen, aber für denjenigen in der Zeit, in der Situation, den hat es im Herz erstmal nie so berührt. Wir, die wir alles, was wir essen, am Ende kaufen müssen, für uns ist das schon eine andere Geschichte. Und wir wissen heute über Kreditkarten und Internet und wie schnell man das sperren kann und was da Hacker in der Lage sind. Und deswegen bekommen wir langsam eine Vorstellung, vor was uns hier der Prophet warnt. Aha, nur wenn du das und das mitmachst, kannst du überhaupt noch kaufen und verkaufen. Ich habe jetzt gelesen, das kriegt ihr vielleicht auch mal mit, dass man in China ein System eingeführt hat, das heißt Social Scoring. Das ist also so, dass jeder Chinese, und da gibt es eine ganze Menge davon, der hat wie so eine Datenbank und da wird registriert, was die tun. Also dadurch, dass man über die Kreditkarte mitbekommt, alles, was der kauft und wann er es kauft, und auch alle anderen Dinge nachvollziehen kann. Und da kriegst du halt gute Punkte, wenn du Bahn fährst. Und da kriegst du schlechte Punkte, wenn du dir ein Computerspiel kaufst oder Schnaps kaufst oder andere Dinge. Also ich rede jetzt nie über irgendwelche düsteren Zukunftsvisionen. Das ist Realität heute in der Volksrepublik China. Und darauf ergibt sich eine Maßzahl, das nennen die Score. Und anhand dieses Scores entscheiden wieder die Behörden, ob du eine Wohnung kriegst, ob du dort und dort zur Ausbildung darfst. Da wird es uns schlecht. Ne? Also die Frage ist dann, wie werden denn wir eingeschätzt in so einem System? Zu den Guten oder weniger Guten? Kriegen wir dann Pluspunkte, wenn wir in den Gottesdienst kommen oder nicht? Oder kommen wir da auf die schwarze Liste? Und das ist alles gar nicht so weit weg. Das ist heute schon da. Klar, in China. Ne? Und wenn wir das so wissen und lesen jetzt diese, das ist ja im Zusammenhang auch mit dem Antichristen, diese Offenbarungsgeschichte, wird das für uns plötzlich klar. Und denken, au ja, die Zeit kann mal kommen. Und dann bist du sofort markiert und jeder sieht dich auf der Straße. Der gehört auch zu Jesus. Mit dem will ich nichts zu tun haben, weil wir sind ja die Guten. So könnte man ja dann denken in der Welt. Also für uns war das plötzlich ganz, ganz lebendig. Aber schon die Generation vor uns oder die Generation meiner Großmutter, die konnte damit gar nichts anfangen. Ja? Und es ist trotzdem Wahrheit. Will also heißen, dass viele Aussagen, die wir im Wort so kennen, wir müssen es nie alles verstehen. Es ist trotzdem wahr, aber manches ist für uns sofort, aha, klar, macht Sinn, nachvollziehbar. Und anderes müssen wir erstmal so schlucken. Aber wir hatten ja gesagt, es ist allein gültiges Wort. Jedes Wort ist nützlich zur Lehre. Kann ich aus einem Wort etwas lernen, was ich nicht verstehe? Ja, aus dem Wort Gottes kann ich das. Und warum das so ist, da kommen wir dann noch drauf. Ja, vielleicht erst noch mal zu den unterschiedlichen Ebenen, wie Gottes Wort, wie wir mit Gottes Wort umgehen können. Was tut das Wort für uns? Ne, wir erkennen Gottes Plan. Wir erkennen Gott und Gottes Plan. Also was wüssten wir von Gott, wenn wir das die Bibel nicht hätten und nicht lesen würden? Und wir betreiben so ein Stück geistliche Hygiene, indem wir das lesen. Und wir ernähren unseren geistlichen Menschen. Bleiben wir bei dem Dreien, es gibt noch ein paar mehr, aber bleiben wir bei dem Dreien. Ne? Wir erkennen Gott und seinen Plan. Die Bibel ist halt für uns die einzige verlässliche Quelle unseres Wissens. Ich habe mal hier ein Zitat von Hartwig Henkel reingeführt. Wir lernen durch das Wort oder die Schmerzen, die wir uns selbst zufügen, hat er vor 15 Jahren mal hier gesagt. Und das gefällt mir. Das motiviert mich immer mal, wenn ich mir wieder mal selbst Schmerzen zugefügt habe und gesagt, okay, das hättest du vermeiden können, jetzt sind wir vom Wort gelernt. Wir lernen durch das Wort oder durch die Schmerzen, die wir uns selbst zufügen. Es gibt gar nicht so sehr viele andere Möglichkeiten zu lernen. Also wirklich zu lernen. Wir können Dinge auswendig lernen, aber das ist ja nie fürs Leben lernen. Also, dass wir überhaupt glauben, das, was wir glauben, hängt damit zu tun, dass wir es hier drin mal gelesen haben. Das gibt dem Buch schon mal eine sehr wesentliche, zentrale Bedeutung. Ich hatte große Freude, darüber nachzudenken, dass wir das Buch lesen aus geistlicher Hygiene. Was meint das? Also körperliche Hygiene führen wir ja durch, um Krankheiten zu verhindern und vorzubeugen, anderen Menschen gegenüber nicht unangenehm zu werden. Schön formuliert, ne? Und geistlich das Gleiche. Also wir lesen das Wort regelmäßig, um uns vor geistlichen Krankheiten zu schützen oder vorzubeugen und anderen Menschen gegenüber nicht unangenehm zu werden. Süß, ne? Warum ist das so? Weil wir uns tatsächlich immer reinigen müssen, weil jeden Tag über nahezu alle Medienkanäle, also früher hätte man gesagt freie Presse und Fernsehen, heute gibt es da andere. Frösi. Facebook und lalala, werden uns permanent andere Wahrheiten eingeimpft. Permanent, klack, 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 jeden Tag. Und deswegen müssen wir uns davon ein Stück reinigen und das tun wir, indem wir das andere lesen, das ist die Wahrheit. Das ist noch relativ einfach. Und indem wir das Wort lesen, verändert es uns ja. Und damit werden wir anderen Menschen gegenüber angenehmer. Wir hatten jetzt, ich war mit meiner Frau noch mal 2 Tage an der Ostsee und dann sind wir zurückgefahren und sind in der Nähe von der Müritz, war so eine Badestelle. Und da haben wir nochmal angehalten und neben uns war eine Familie. Und wir haben dort so 2 Stunden gelegen, so ein bisschen rumgedöst und neben uns war halt die Familie. Und beiden uns war uns aufgefallen, 2 Kinder, Mann, Frau, also so ganz einfach. Und es war auffallend, dass das eine ganz angenehme Familie war. Also die Kinder haben bitte gesagt, wenn sie was wollten. Die Eltern haben sich um ihre Kinder gekümmert und nie um Smartphone. Und wir dachten danach, wir wollen es beide sagen, es war irgendwie eine angenehme Familie, könnten Christen gewesen sein. Wussten wir nicht, keine Ahnung, waren das Mitarbeiter. Und dann dachten wir, ist ja verrückt, sowas fällt einem heute schon auf. Also wir waren ja an der Ostsee und da war das nichts anderes. Meistens Eltern mit Smartphone und Kinder irgendwie und lass mich in Ruhe. Und die haben sich tatsächlich um ihre Kinder gekümmert. Und das ist uns aufgefallen. Das ist der Stand heute. Ja, indem wir das Wort lesen, werden wir verändert. Und ich weiß es nicht, ob die Christen waren oder nicht, aber zumindest ist uns aufgefallen, dass die angenehm waren. Und es war dann oben am Strand in Dorst so einige Menschen aufgefallen, die uns eher nicht angenehm gewesen wären. Ja, körperliche Hygiene ist kein angeborener Reflex des Menschen, sondern muss antrainiert werden. Ja, ist so. Man muss Kindern erklären, dass sie sich waschen sollen. Kommt man von alleine nicht drauf. Und so ist das auch mit dem Bibellesen. Also Bibellesen ist kein angeborener Reflex des Menschen, sondern er muss antrainiert werden. Mit entsprechenden Mühen ist das verbunden. Und das ist so. Das kennen wir auch. Ja, da müssen wir uns selber auch zwingen. Oder die Erkenntnis kommt irgendwann, dass ich das tue. Das ist immer so interessant, wie man sich so Dinge antrainiert. Bei den Kindern sind es halt dann die Regeln. Nach dem Stuhlgang vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen. So, dann irgendwann haben sie das eingestanden. Und dann später kommt man zu der Erkenntnis, nee, ich muss jetzt, nachdem ich das gemacht habe, mir mal die Hände waschen, damit ich mich selber nicht verunreinige mit irgendwas. Und genauso ist es in der Bibel. Wenn meine Kinder nur so, da muss man halt Regeln setzen. Wir lesen es jeden Abend, Punkt, Ende, Durchsage. Später kann man da ein bisschen intelligenter mit umgehen. Dritter Punkt zum Thema Hygiene. Hygiene zeigt seine Ergebnisse nicht sofort, sondern erst nach längerer Zeit oder nicht. Also Erkrankungen kommen ja nicht sofort. Du wäschst dir die Hände nie, fällst nicht sofort tot um. Aber wenn man das lange nicht macht, irgendwann geht es schief. Das ist genauso wie mit dem Wortlesen. Also wenn wir mal ein oder zwei Tage oder eine Woche das Wort nicht lesen, geistliche Kinder, werden wir nicht sofort tot umfallen. Aber über längeren Zeitraum werden wir die Ergebnisse sehen. Ja. Also das ist im Thema geistliche Hygiene. Und den dritten Punkt, den ich gesagt hatte, wir ernähren unseren geistlichen Menschen. Und das ist total cool, weil das Wort selber darüber spricht, dass es da wieder unterschiedliche Formen gibt. Also wir wissen, Ernährung gibt es auch unterschiedliche Dinge. Da gibt es also für die ganz Kleinen gibt es Milch, weil da muss ich nichts weitermachen, die muss ich nur schlucken, muss ich nie kauen, muss ich nie schmecken, alles Ende. Genau das ist das Wort auch für manche. Milch wie für die neugeborenen Kinder, 1. Petrus 2,2. Also es gibt Teile der Bibel, nicht alle, die sind genau dafür gedacht, jemand, der noch nicht so richtig sicher ist im Wort, das kann ich lesen, das verstehe ich. Dann gibt es Matthäus 4,4, das ist das Brot für die Heranwachsenden. Also das ist schon ein bisschen solider, ne? Muss man schon, kann man schon anfassen, schneiden. Und am Ende Hebräer 5,12 bis 14, feste Speise für die Erwachsenen. Feste Speise, also etwas, wo man auch mal ein bisschen rumkauen muss dran, was mit Mühe verbunden ist, um es schlucken zu können. Und das sind genau die drei Teile, sagt die Bibel über sich selber, die wir auch kennen. Das Wort ist tatsächlich so. Da gibt es also Teile davon, die sind harte Kost. Da muss ich drauf rumkauen, teilweise auch mehrfach, teilweise auch über mehrere Wochen. Und dann gibt es Dinge, die kann man lesen und die gehen sofort runter. Der Herr hat dich lieb. Haben wir sofort verstanden. Den Satz, den ich vorhin zitiert hatte von Paulus, den muss ich erst mal ein bisschen zerkauen, um verstanden zu haben, was er denn meint. Okay, also das so ungefähr zu dem Thema Verstehen, Bibel, warum, was ist denn das überhaupt? Jetzt kommen wir zu dem Thema, was machen wir denn damit überhaupt? Also das Beherrschen, das Wie. Und da ist wichtig, sich nochmal anzuschauen, wie die Bibel zu uns redet. Und das, was ich jetzt sage, ist also jetzt nicht irgendwie Spezialwissen unserer Gemeinde. Das ist also, das kommt ein Stück aus der jüdischen Tradition heraus. Dort hat man verstanden, aus dem Alten Testament heraus schon, dass dass jede Bibelstelle, alles, was wir lesen, drei Offenbarungsebenen hat. Drei. Die erste Offenbarungsebene ist die historische Offenbarungsebene. Erinnert euch vorhin, als wir mal reingehört haben, wie manches so klingt? Das ist historisch. Das beschreibt uns über real existierende Personen, real existierende Taten. Dann gibt es eine zweite Offenbarungsebene, die heißt Lehrebene. Die beschreibt, wenn wir da so zwischen den Zeilen lesen, können wir da Erkenntnisse rausnehmen. Und dann gibt es die dritte Ebene, das ist die prophetische, die redet direkt zu unserem Geist. Die müssen wir gar nicht verstehen. Die steckt aber auch drin. Das ist für uns ein bisschen komisch, weil man liest etwas und wir glauben, indem wir das lesen, auch wenn es uns absolut nichts sagt, dass es trotzdem was zu unserem Geist macht. Wir sehen wieder diese drei, das taucht immer überall auf, nur Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir hatten vorhin diese drei typischen Formen, wie Bibel abgefasst ist, so mit dem, es wurde zu der Zeit geboren, dann die Lehrsätze und dann dieses eher bildhafte, immer wieder dieses 1, 2, 3. Und das geht genau an die drei Arten, wie wir immer aufgebaut sind, Körper, Seele und Geist. Eine Historie hat was mit Körper zu tun, da haben real Menschen an einem Ort gesessen. Unser Verstand, unsere Seele, unser Verstand, unsere Emotionen, die können wir über die Lehre bekommen. Und dann ist noch unser Geist da, über den wissen wir relativ wenig, zumindest wenn wir neu geboren wurden. Und zu dem redet die Bibel halt auch. Will heißen, ich muss halt, wie ich schon sagte, es muss nicht immer alles verstanden haben, es wirkt trotzdem zu meinem Geist. Es gibt auch Bibelstellen, die haben diese erste Offenbarungsebene nicht. Zum Beispiel alle Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Also Jesus erzählt von einem reichen Kornbauern und da wissen wir, der hat mit höchster Wahrscheinlichkeit so nicht gelebt. Also es hat er nämlich gesagt, es gab mal einen Kornbauer, der hieß Maximilian, der hat vor 25 Jahren oben in Nazareth gewohnt und zwar gleich in der Ecke von meiner Tischlerei. Dann wüsste man, er hat wirklich gelebt. Ist auch gar nicht wichtig, ob der reiche Kornbauer mal gelebt hat oder nicht. Viel entscheidender ist die Geschichte, die uns Jesus damit erzählen will. Und genau so können wir das auch einordnen. Es gibt Dinge, die erzählen uns was über das, was wirklich passiert ist, aber alles erzählt uns, hat die Lehre drin, also die Erkenntnis für unseren Verstand und für unsere Emotionen, für unsere Seele. Und alles, was in der Bibel steht, redet direkt zu unserem Geist. Jetzt könnte man sagen, wenn man ein bisschen Mühe hat, gerade mit dem Lesen, dann sollte man sich vielleicht lieber erstmal ein paar Stellen raussuchen, die auch was Historisches erzählen. Das ist dann nochmal ein bisschen interessanter. Erstmal egal, irgendwann kommt man noch zu den anderen. Okay, beherrschen wie? Wie gehen wir jetzt mit dem Wort um, wenn wir das alles so wissen? Jetzt kommen wir zu dem konkreten Thema. Das Erste, was mir da wichtig ist zu sagen, ist, es ist Gottes Wesen, dass er, Gott, Dinge schafft, indem er sie ausspricht. Wir erinnern uns, ganz am Anfang geht es los in der Bibel, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Übrigens in der Originalübersetzung, im Hebräischen steht nicht, Gott hat nicht gesagt, es werde Licht, also mit der Zukunftsform, sondern Gott hat gesagt, es ist Licht, und dann war Licht. Also wenn Gott etwas sagt, ist das in dem Moment so. Das könnt ihr lesen im Römer 4,17, da wird über Abraham gesprochen und da sagt er dann, wir reden von dem Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also ist etwas nicht da und Gott sagt, das ist aber jetzt so. Und der Clou ist, dass es dann tatsächlich so ist, weil Gott ja nicht lügen kann. Bei uns klappt das nicht ganz so gut. Also wenn wir jetzt sagen, das ist so, dann, also hier ist ein Baum, dann ist jetzt hier nicht sofort ein Baum, aber so ein Stück dieses göttlichen Wesens haben wir auch in uns drin. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir Dinge aussprechen, auch das Wort Gottes. Wenn wir wissen, dass das Wort Gottes wahr ist und von Anfang bis Ende, dann haben wir schon mal die Sicherheit, dass wir nichts Blödes sagen. Das ist schon mal gar nicht ganz schlecht. Ja, da wissen wir, aha, das, was ich sage aus dem Wort, stimmt immer. So, und ich muss es aussprechen. Also einer der wichtigen Dinge, mit dem Wort umzugehen, ist sprechen. Und sprechen heißt Mund auf, reden, sodass man es hört. Das ist gar kein schlechter Trick, wenn man so alleine Bibel liest, das tatsächlich laut zu lesen. Zum einen schläft man da nicht ein und zum zweiten passiert da was geistlich, weil wir das Wort aussprechen. Und das Aussprechen des Wortes Gottes ist niemals falsch. Insgesamt glaube ich, dass wir als Menschen, die heute hier leben, noch nicht komplett erfasst haben, welche Macht in unseren ausgesprochenen Worten liegt. Ich vermute, da brauchen wir noch ein bisschen Offenbarung drüber, aber manchmal ahne ich, dass wir da weit unter unseren Möglichkeiten liegen. Zum einen haben wir teilweise Mühe, Dinge auszusprechen, die wir aussprechen sollten. Und zum anderen reden wir Dinge, die wir vielleicht lieber nicht laut aussprechen sollten. Also beides trifft sowohl im Geistlichen zu, als insbesondere auch in der Art, wie wir miteinander umgehen in der Gemeinde. Da gibt es also auch Dinge, die sollte man mal aussprechen, die man dann wieder nicht ausspricht. Klammer auf, Ermutigung, Klammer zu. Und dann gibt es Dinge, die Welt wäre ein besserer Ort, man hätte sie nicht ausgesprochen. Unsere Worte haben Macht, das sagt doch das Wort selbst. Also die Bibel lehrt uns, dass unsere Worte Macht haben. Ne? Und Sprüche, Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Und Worte haben insgesamt Macht. Also Worte haben schon mal Macht. Und wenn wir sie aussprechen, dann kommen die in Aktion. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil dessen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Also es ist nicht in erster Linie Information darüber, was denn nur vor 3000 Jahren mal gelaufen ist. Also wer da mit wem und wer dann wen geheiratet und wen hervorgebracht hat. Auch interessant, aber das, wie wir das Ding wirklich nutzen, das Wort ist, indem wir das aussprechen. Deswegen auch im Lobpreis sprechen wir sehr, sehr gerne direkt das aus, was in der Bibel drinsteht. Und ja, weil halt die Worte entscheiden über Leben und Tod und haben Kraft und Macht. Eine andere Aussage, die darüber steht, ist, dass das Wort Gottes innen drin, eben weil Worte Macht haben, die Kraft hat, genau das auszuführen, von was es sagt. Also wenn das Wort Gottes sagt, das und das können wir tun, dann hat diese Bibelstelle, das und das können wir tun, in sich, in den Worten die Kraft, das auch lebendig zu machen. Das ist für uns mit unserer polytechnischen Schulbildung wirklich schwer zu verstehen. Ne, wir haben anderes gelernt. Aber das Wort sagt das so und wenn man ein bisschen mit dem Herrn gegangen ist, dann weiß man, dass das funktioniert. Das Wort hat Kraft, Dinge zu tun. Nicht sofort, hat man vorhin gesehen mit der geistlichen Hygiene, aber mittelfristig bin ich immer wieder erstaunt, welche Kraft in dem Wort Gottes steckt, wenn wir es laut vorlesen, uns auch gegenseitig sagen. Ist nicht ganz ohne, aber passt. Ja, ich wollte heute nicht so lange predigen. Wir haben jetzt letzten zwei Sonntage war es doch etwas länger. Machen wir es heute mal nicht ganz so lang. Aber ein paar Sachen habe ich noch. Was machen wir mit Gottes Wort? Waren wir ja rein? Also wir waren ja bei dem Thema Beherrschen. Wie? Und wenn wir so ein paar Punkte durchgehen, was das Wort sagt, was wir tun sollen oder welches Verhältnis wir zu dem Wort haben sollen. Klar, wir sollen das Wort lieben. Psalm 119, wenn es über das Wort geht im Alten Testament, man merke Psalm 119, diesmal Vers 47, ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Wir sollen das Wort lieben. So, jetzt, einige lieben das Wort, oder sagen wir mal so, wir lieben so manche Stellen aus dem Wort. Ich denke, da können wir alle übereinstimmen. So manche Stellen aus dem Wort sind richtig cool. Die kann man herzitieren, wenn es einem schlecht geht. Und dann gibt es Bibelstellen, die lieben wir vielleicht nicht so sehr. Die Aussage ist aber, im Psalm 119, ne, da stand ja auch drin, dass alles, das gesamte Wort Wahrheit ist. Wir sollen es lieben. Was lieben wir? Hast du mal darüber nachgedacht, was wir lieben? Also wann fangen wir an, Dinge zu lieben? Gibt es, weiß nicht, wer von euch mal den Film gesehen hat, Das Schweigen der Lämmer? Da ist genau diese Frage, da geht es nicht um Lieben, sondern um Begehren. Und dann fragt der, gar nicht wissen, wie er hieß, der da im Knast war, fragt er die Claris, Claris, was begehren wir? Was begehren wir? Und sie schaut ihn an und hat keine Ahnung. Das, was wir sehen. Das heißt, wir fangen an, das zu lieben, mit dem wir permanent in Kontakt sind. Es ist ganz, ganz schwer, Dinge zu lieben, die man noch nie gesehen hat. Musst du mal drüber nachdenken. Also lieb mal jemanden, den du noch nie gesehen hast. Nimm dir jetzt mal vor, den Herrn John Farlane aus Oxford, Minnesota in den USA zu lieben. Das fällt uns ein bisschen schwer, ne? Wir haben ihn noch nie gesehen. Wir wissen gar nicht, wer der Herr ist. Lieb den mal. Will also heißen, wir lieben Dinge, die wir kennen. Also ich liebe meine Frau, die kenne ich schon einige Jahrzehnte, zwei, um genau zu sein. Und die Kinder, die kenne ich auch, seit sie geboren wurden. Wir lieben die Dinge, die wir kennen. Wir sollen das Wort lieben. Was folgt daraus? Zwingend? Wir müssen das Wort kennen. Dann können wir es lieben. Das heißt, diese Aussage, wir sollen das Wort lieben, ja, die ist, ich sag mal, die ist preisgünstig gesagt. Ja, wir sollen das Wort lieben. Ja, gut, schön. Um das Wort lieben zu können, müssen wir es kennen. Wenn wir es kennen, werden wir es auch lieben. Das heißt, der Schritt, das Wort zu lieben, ist nicht, ich entscheide mich jetzt, das Wort Gottes zu lieben, sondern ich entscheide mich, das Wort Gottes zu kennen und dann werde ich es lieben. Auch Psalm 119, wie gesagt, Quelle aller Weisheit im Umgang mit dem Wort. Mal Vers 2 zur Abwechslung. Wir sollen sein Wort bewahren. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren und ihn von ganzem Herzen suchen. Oder 119,33, lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen und ich will ihn bewahren. Bewahren, was bewahre ich auf? Dinge, die ich als wertvoll erkenne. Dinge, die ich als nicht wertvoll erkenne oder als unnütz erkenne, die werfe ich weg. Also so sollte es zumindest sein. So, das, was ich nicht wegwerfe, hat entweder einen Wert für mich, weil ich es nochmal brauchen könnte oder weil mir es gefällt. Im Haushalt, wenn er mal so durchgeht, könnt ihr mal so einordnen, wie viel Prozent eures Haushaltes Dinge sind, die ihr braucht und wie viel Prozent des Haushaltes Dinge sind, die ihr einfach nur gerne habt. Letzteres hängt meistens an der Wand, ersteres ist im Schrank. So, bewahren kommt aus diesen Dingen, ich kann es gebrauchen und es ist mir wertvoll. Seht ihr also, hängt mit dem ersten zusammen, mit dem Lieben. Ich bewahre es, wenn ich verstanden habe, dass es für mich nützlich ist. Und ich bewahre es, wenn ich es gerne habe, wenn es mir etwas gibt. Wie bewahre ich das Wort? Tür auf, Buch rein, Tür zu. Ja, wir bewahren unsere Bibeln ja im Allgemeinen, indem wir sie ständig mit uns rumtragen. Damit schützen wir sie auch vor Verlust. Ist aber nicht, was ich meine, klar. Die Bibel kann man sich neu kaufen, zumindest das Buch dazu. Aber wir bewahren sie, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht ja, mit anderen so vermischt werden. Indem wir irgendwie darauf sagen, das ist das Wort und das ist nicht das Wort. Damit bewahren wir das, damit zeigen wir einen Respekt. Ich weiß nicht, wer das von euch so mitbekommen hatte. Wir hatten jetzt mal eine interessante Diskussion über einen Bibelvers, den wir sehr, sehr häufig zitiert haben. Ja, also, dass Gottes Gnade jeden Morgen neu ist, bis da mal einer sagt, Moment mal, das steht doch so gar nicht drin. Das haben wir uns sehr, sehr oft gesagt und wir haben das auch gebetet. Und irgendwann sagt, Moment, steht das wirklich so drin? Nachgeguckt, dann gibt es eine Bibelstelle. Matthias, du kennst sie wahrscheinlich, wo sie steht. Aber es steht eben so gar nicht drin. Es klingt gut, ne? Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Klingt nett. Das ist so ein Satz, schnell zu merken, Milch nehmen, runterkippen, wunderbar, Tag ist gut. Aber es steht so nicht drin. Und indem wir dann sagen, Moment mal, auch wenn es uns das gefällt und auch wenn wir die Illusion haben, das könnte ja Wort Gottes sein, wenn es halt nicht ist, dann müssen wir uns dessen gewahr sein, dass wir da einen Satz verwenden, der durchaus wahr ist und durchaus nützlich ist, aber es ist halt nicht Wort Gottes. Und damit hat es nicht die Kraft, die Gott verspricht denen, die sein Wort lesen. Keine schöne Erkenntnis darüber, aber eben, das hat was mit Wort bewahren zu tun. Es ist uns wirklich wertvoll. Wir wollen genau wissen, was steht da drin. Auch eine Art, wie wir das alle, also so im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr vorbildlich machen, ist, dass wir die Bibel mit in den Gottesdienst nehmen und wenn jetzt einer sagt, das steht dort und dort drin, dann checken wir das nach, ob das dort auch steht. Das ist übrigens auch eine Anweisung, die die Bibel an uns setzt, dass wir alles prüfen sollen und das Gute bewahren. Und für uns ist das vielleicht jetzt hier in der Gemeinde ein bisschen seltsam. Ich habe aber schon erlebt in Predigten, dass Menschen Dinge behaupten, die im Wort stehen, wo genau das Gegenteil im Wort steht. Und das Publikum, die Gemeinde nickt dann, ja, keine Erkenntnis darüber, was im Wort drinsteht. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen wissen, was da drinsteht. Und deswegen ist es einfach eine gute Praxis, immer sofort zu checken, Moment mal, hat er das so gesagt? Steht das in meiner Bibel so drin? Kleiner, netter Nebeneffekt ist, ich weiß dann auch, wo es in meiner Bibel steht. Also klar, ne, wenn ich jetzt Psalm, was hatte ich jetzt gerade zitiert, 119,2, dann kann ich natürlich Psalm 119,2 raussuchen. Aber ich weiß nicht, wie euch das so geht. Teilweise habe ich vergessen, wo Psalm 119,2 ist. Ich weiß aber, der Bibelvers, der steht irgendwo rechts oben und ist unterstrichen. Und dann kann man so durchblättern, ob man irgendwo was unterstrichen ist, findet, was rechts oben unterstrichen ist, habe ich den Bibelvers gefunden. Na, wir haben halt so eine Art fotografisches Gedächtnis teilweise. Die Nummern, die sind für uns abstrakt. Aber an welcher Stelle das steht und mit welcher Farbe wir das unterstrichen haben, das können wir uns leichter merken. Ja, also sein Wort bewahren. Drittens, Psalm 119, diesmal 27. Lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Wir sollen danach trachten, Gottes Wort zu verstehen. Ich hatte vorhin gesagt, wir werden nicht alles verstehen. Weil es gibt Dinge, die sind einfach noch verborgen oder die sind für uns besonders schwer zu verstehen. Aber wir sollen danach trachten, es zu verstehen. Also es ist irgendwie keine gute Idee zu sagen, naja, ich verstehe das sowieso alles nicht, was in der Bibel steht. Ich lese das jetzt durch, jetzt habe ich meine drei Verse gelesen. Gut, Klappe zu, der Tag ist gut. So sollen wir es nicht machen. Wir sollen es versuchen. Wir sollen Gott fragen und wir sollen nachdenken und wir sollen da drin rumgraben. Auch wissend, dass wir unter Umständen nicht alles verstehen, was wir lesen. Und nebenbei, mitunter kann es passieren, dass wenn wir über einen Bibelvers länger nachdenken, dass wir nach einer Weile was ganz anderes verstehen. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal gegangen ist. Es gibt da so Bibelstellen, die liest man und denkt man, ja, da gibt es eine gewisse Wahrheit dahinter. Und wenn man die dann 10, 20 Mal durchgelesen hat, dann plötzlich erzählt dieselbe Stelle eine ganz andere Wahrheit. Nicht die gegenteilige Wahrheit, das macht sie nicht, sondern die erzählt eine ganz andere Geschichte dahinter. Das sieht man, da ist diese Offenbarungsebene, da kommt es nochmal eine andere Ebene, die was ganz anderes offenbart. Ja, wie gehen wir damit um? Psalm 119, ne, wir bleiben dabei, Vers 48 diesmal. Über die Geordnung will ich nachdenken. Wir sollen über sein Wort nachdenken, meditieren, das in unseren Gedanken haben. Das ist neben dem laut aussprechen immer wieder nachgucken, gucken, gucken. Es ist in der Erkenntnis, dass manche Bibelstellen, wie ich es gerade schon gesagt hatte, erst anfangen zu uns zu reden, nachdem wir sie 10, 20 Mal durchgelesen haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also andere Texte, das ist vielleicht auch so ein gewisser Beweis dafür, dass der Text der Bibel eben irgendwie anders ist wie ein Physiklehrbuch. Physiklehrbuch liest man einmal durch, hat es verstanden oder nicht. Und indem ich 10-mal hintereinander den gleichen Vers durchlese, in dem Physiklehrbuch kommt bei mir zumindest nicht zusätzliche Erkenntnis. Und ich habe das auch schon so mitbekommen habe ja mal an der Uni gearbeitet und da muss man ja irgendwie Studenten was beibringen. Und es ist wirklich so, den 10-mal hintereinander das gleiche zu erzählen, führt nicht zu mehr Erkenntnis. Das ist leider so. Aber in der Bibel ist das so, aus irgendwelchen Gründen, da steckt halt eine Kraft dahinter, die für uns nicht so richtig greifbar ist. Wenn ich darüber nachdenke, meditiere, es immer wieder in meinen Gedanken habe, irgendwann kommt der Heilige Geist und zeigt uns dann nochmal was anderes. Und damit wir das tun können, vielleicht noch ein Punkt, wir sollen beständig, regelmäßig und eifrig mit seinem Wort beschäftigt sein. Psalm 119, diesmal Vers 62. Auf was da steht. Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Oder 119, 147, der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe um Hilfe gerufen, auf deine Worte habe ich gehofft. 148, meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um nachzudenken über dein Wort. 164, siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Also wir sehen hier, das soll uns jetzt nicht unbedingt entmutigen, aber was das Wort Gottes lesen betrifft, gibt es Luft nach oben. Mitternacht, vor der Morgendämmerung. Also da gibt es Leute, die haben das wirklich offensichtlich doch recht weit getrieben. In dem Zusammenhang eine gute Frage, die dann immer wieder gestellt wird, denn wir sagen immer, du musst mehr lesen, du musst mehr lesen, du musst mehr lesen, du musst mehr lesen. Bringt uns zu der Frage, wann habe ich denn genug gelesen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wann habe ich genug im Wort gelesen? Die Frage habe ich mir lange gestellt. Der Bruder Weber hat jetzt mal eine Antwort gegeben, mit der ich sehr gut leben kann. bin ich sehr froh, es war da irgendwie eine echte Erkenntnis bekommen. Du hast dann genug Bibel gelesen, wenn das Wort dein Handeln prägt. Das ist jetzt keine harte Geschichte, ne? Das ist jetzt nicht drei Seiten am Tag. Es kann sein, dass es für jemand ein Wort am Tag ist und es kann sein, dass manche ein bisschen mehr lesen müssen, aber wenn es dein Handeln und dein Denken prägt, dann hat man genug gelesen. Na, wir wünschten uns, da wäre so eine klare Anweisung, 3 Kapitel pro Woche plus an Feiertagen noch eins dazu oder sowas, aber leider so einfach ist es halt nicht, weil es für manche Leute halt unterschiedlich ist. Die einen müssen da ein bisschen mehr davon haben, die anderen ein bisschen weniger. Wenn es unser Denken und Handeln prägt, dann habe ich genug davon. Ja, jetzt muss ich mal sehen, was ich schon noch machen, was nicht. Ach ja, gut. Eine Geschichte würde ich gerne noch sagen wollen, und zwar nochmal zurückzukommen auf die, jetzt hätte ich Authentizität gesagt, das ist ein Begriff, der ist ein bisschen schwer zu verstehen. Also wie zuverlässig ist denn unser Wort, was wir haben? Wie sehr können wir denn sicher sein, dass das, was hier drin steht, wirklich Gottes Wort ist? Wir hatten vorhin gesagt, wir können uns sehr, sehr sicher sein, dass Gottes Wort tatsächlich hier aufgeschrieben ist. Aber das, was wir hier in der Hand haben, ist ja nicht das, was mal aufgeschrieben wurde, sondern es ist ja eine Übersetzung. Das, was wir also alles lesen, ist eine Übersetzung. Und hier ist es so, dass die Übersetzung, das steht jetzt nirgendwo, aber meine Meinung ist, dass die Übersetzung eben nicht diese Kritiklosigkeit hat wie das Originaltext. Die Übersetzung ist von Menschen gemacht worden. Und nebenbei, es gibt verschiedene Übersetzungen. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Also die Übersetzung ist halt nicht 1:1 Wort Gottes, sondern es ist eine Übersetzung von etwas. Und deswegen versuchen wir, wenn man wirklich mal wissen will, was drinsteht, macht es Sinn, auch mehrere Übersetzungen sich mal anzuschauen. Weil unterschiedliche Leute es unterschiedlich übersetzt haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel, zu was das führen kann. Und zwar nehme ich mal wieder den Satz, den ich ganz am Anfang als allererstes zitiert hatte. 2. Timotheus 3,16. Das ist das, dass Gottes Wort eingegeben worden ist und nützlich zur Lehre der Erkenntnis. Und ich lese euch mal von bekannten Übersetzungen vor, wie das übersetzt worden ist. Also die neue evangelistische Übersetzung, die hatte ich ja verwendet, ist: die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Elberfelder, das ist die, die wir immer im Kopf haben oder im Ohr haben, weil die meisten von uns Elberfelder verwenden. Die Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Vergleich dazu Luther. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Und jetzt nehme ich mir noch eine englische, für die, die Englisch können. Das ist, glaube ich, die normale NIV. Every holy writing which comes from God is of profit for teaching, for training, for guiding, for education in righteousness. So, die gleiche Bibelstelle, einfach mal unterschiedlich übersetzt. Was auffällt ist, nehmen wir mal den Luther. Ja, Luther schreibt, also ist nützlich zur Lehre, das schreiben sie alle. Auch, dass sie eingegeben ist von Gott, schreiben alle. Zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung. Da kommt so richtig so das mittelalterliche Denken raus. Ne? Strafe, Züchtigung, Klarheit, das ist so Mittelalter. Die neue evangelistische Übersetzung, die ist so in unsere heutige Zeit geschrieben. Da darf man natürlich nichts von Strafe reinschreiben. Und Besserung und Züchtigung, das sind so Worte, die will heute niemand mehr wissen. Also wenn man evangelistisch, haben die Leute gedacht, müssen wir es alles ein bisschen netter formulieren. Und da ist eben dann, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, das geht ja noch, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Ist auch korrekt, klingt aber ganz anders wie bei Luther. Und übrigens, in der englischen Übersetzung ist auch nichts von Strafe und von Besserung und Züchtigung. Ja, wenn man das direkt kommt, ist Profit for Teaching, ich habe also einen Vorteil davon von der Lehre, Guiding, Richtungsweisung und Bildung in Gerechtigkeit. die Elberfelder, die wir kennen. Warum nehmen wir die Elberfelder? Weil man bei der Elberfelder versucht hat, auf Kosten der einfachen Lesbarkeit möglichst nah am Urtext zu bleiben. Deswegen, das ist der Grund, warum es eine Elberfelder Übersetzung gibt. Also die Leute, die das mal gemacht haben, das war, Mensch, da hieß es Brockhaus, in Wuppertal-Elberfeld, oder besser in Wuppertal-Barmen waren die, also vor 150 Jahren. Ich bin mal dort gewesen. Und die haben halt versucht, lass uns die Bibelübersetzung machen, die möglichst nah am Urtext ist, mit der Gefahr hin, dass das teilweise ein bisschen eckig klingt. In dem Fall geht das, ne? Alle Schrift ist Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Das klingt recht gut. Es gibt aber andere Bibelstellen, die sind in der Elberfelder Übersetzung wirklich ein bisschen kantisch formuliert. Und dazu kommt noch, dass man natürlich, was ich vorhin sagte, die das mal damals mal geschrieben haben, die haben natürlich Dinge auch anders formuliert, wie wir das heute machen würden. Und deswegen wirkt bei uns manches ein Stück, ja, fremd. Das ist ein Beispiel, nur dieser Satz, der jetzt noch gar nicht weiter kritisch ist, ich könnte jetzt noch auf gewisse Übersetzungsfehler eingehen, das lassen wir mal weg. Man sieht, unterschiedliche Übersetzungen bringen den gleichen Vers in einen unterschiedlichen Klang. Es ist trotzdem alles wahr, das, was drinsteht, ist alles wahr. Also die widersprechen sich in keinster Weise, die Übersetzungen, aber sie klingen halt ein Stück unterschiedlich. Und dessen müssen wir uns ein bisschen gewahr sein. Und es macht halt Sinn, wenn man wirklich mal forschen will, was hat Gott an der Stelle wirklich gemeint, möglichst eine Übersetzung zu nehmen, die sehr nah am Urtext ist, Elberfelder. Und wenn das aber schwerfällt, da ist es total in Ordnung, Übersetzungen zu wählen, die ein Stück flüssiger geschrieben sind, neue Genfer Übersetzung oder sowas. Aber immer vom Hintergrund, ne, ich habe jetzt die neue evangelistische mal als besonders provozierendes Beispiel verwendet, die so nett geschrieben ist. Wenn es zum Treffen kommt, lieber mal noch ein oder zwei andere Übersetzungen zu Rate ziehen, wenn man wirklich wissen will, wie es gemeint ist. Ich glaube, dass egal welche Übersetzung man liest, die geistliche Offenbarungsebene, also das, was das Wort direkt in unser Herz reinspricht, ist in allen Fällen da. Aber unser Verständnis hängt halt sehr an den Worten und wie sie formuliert sind. Unser Geist muss das nie haben. Gott redet direkt zu unserem Geist durch sein Wort. Und deswegen haben wir halt unterschiedliche Bibelübersetzungen. Im Ausland kommt man dann hier und da mal auf das Problem, dass zum Beispiel im Russischen oder im Albanischen manche Wörter, die uns sehr, sehr geläufig sind, die kennt die Sprache gar nicht. Und dann versuchen die das irgendwie zu umschreiben, weil die Sprache einfach das Wort nicht kennt. Und dann wird es immer ein bisschen schwierig, den Leuten zu erklären, worum es geht. Ein Beispiel dafür, aus meiner Erfahrung, also in der Bibelschule in Pocatetz, da lehre ich über das Thema Gemeinschaft. Und wir alle wissen, was damit gemeint ist. Wenn man sagt, hey, Gemeinschaft haben, wissen wir alle sofort, um was es geht. Das Albanische kennt das Wort aber nicht. Jetzt erklär mal jemand, was Gemeinschaft ist. Also schon in deutschen Worten ist es gar nicht so ganz einfach, jemandem zu erklären, was das, was wir meinen mit Gemeinschaft. Ja, wir sind zusammen, ja, wir haben Gemeinschaft. Nee, da haben wir das Wort schon wieder. Na, wir sitzen zusammen und wir reden über Dinge. Also gar nicht so ganz einfach, müsst ihr mal probieren. Und jetzt erklärt das mal jemand, der das Wort gar nicht kennt. Und das sind aber auch Christen und die folgen auch dem Herrn nach, obwohl sie das Wort nicht kennen. So, ne? Das nur zum Thema Übersetzungen. Und also der Lerneffekt daraus ist, durchaus mehrere Übersetzungen mal zu Rate ziehen, wenn es knackig wird oder wenn ein was vielleicht ein bisschen komisch kommt, man liest was, dann lieber nehme ich mal eine andere Übersetzung. Und nochmal zu den verschiedenen Übersetzungen, auch nochmal zurückzukommen vom Anfang, diese verschiedenen Offenbarungsebenen. Ne, wir hatten gesagt, die historische Ebene, die redet über Fakten, Chroniken, reale Personen und versucht da sehr, sehr präzise zu sein. Das erkennt man immer daran, dass da sehr viele Zusatzinformationen gegeben werden. Ne? Der Lukas hat halt nicht nur geschrieben, es begab sich zu der Zeit, wo der Kaiser Augustus ein Dekret rausgegeben hat, dass er eine Volkszählung machen wollte, übrigens mit dem Ziel, mehr Steuern eintreiben zu können, sondern hat zusätzlich noch erwähnt, um ganz sicher zu stehen, dass alle nachfolgenden Generationen das einordnen können, selbst wenn es den Kaiser Augustus schon lange nicht mehr gibt. Zu der Zeit war der und der Landpfleger, würde man heute sagen, Landrat oder Gouverneur der Provinz Syrien, wo sich das abgespielt hatte. Man muss ja auch sehen, zu der Zeit, die konnten ja noch nie, er konnte ja nicht schreiben, es begab sich aber zur Zeit null. Das geht ja nicht. Oder David konnte auch nicht schreiben, ja, also 800 vor Christus passierte das und das, weil er unsere Zeitrechnung ja noch gar nicht angefangen hatte. Also die mussten sich da irgendwie anders zu helfen wissen. Ja, das ist die historische Ebene, die ist bei einigen da. Und wenn man ein bisschen Mühe hat mit Bibellesen, lohnt sich durchaus, Stellen aus dem Wort zu nehmen, die historisch sind. Inhaltsverzeichnis gibt uns eine Information darüber, was historisch ist. Ist übrigens so, dass diese verschiedenen Dinge, es gibt Bibelstellen, die sind direkt von demjenigen, der sie erlebt hat, aufgeschrieben worden. Da gibt es bei Samuel zum Beispiel im Alten Testament, da ist dem Samuel geschrieben, das und das und was du siehst, das schreibe in ein Buch. Oder im Neuen Testament, Johannes, Offenbarung, das was du sagst, schreibe in ein Buch. Da wissen wir, derjenige, der hat das tatsächlich erlebt und hat es aufgeschrieben. Und dann gibt es aber auch Dinge, die, da wissen wir, dass sie mündlich überliefert worden sind, bevor sie jemand aufgeschrieben hat. Ein Beispiel dafür können wir sehen, am Anfang der Apostelgeschichte schreibt der Lukas an den sehr geehrten Theo irgendwas. Theo, egal. Und dann schreibt er ihm auf, was er so zusammengesammelt hat an Informationen. Und ganz klar, der Lukas war nicht immer dabei. Also Lukas war ganz bestimmt nicht in Bethlehem im Stall. Aber, weil er ja, Lukas war ja auch ein Wissenschaftler, das war eben, ging also sehr darum, dass es präzise ist, und da hat er halt diese Formulierung gebraucht, das war genau zu der und der Zeit. Hat er aber auch erst rausfinden müssen, hat es von jemand gesagt. Gibt es also auch diese beiden unterschiedlichen Formen. Das ist aber für uns uninteressant, weil in beiden Fällen, egal ob derjenige es erlebt hat und niedergeschrieben hat oder gehört hat und dann niedergeschrieben hat, nur der Mose hat einen Großteil dessen, was er niedergeschrieben hat, im ersten Mose von Dingen, von Erzählungen, die ihm erzählt worden sind. Er war ja auch kein Zeitzeuge von Abraham. In beiden Fällen haben wir den Vorteil, der Heilige Geist war dabei. Und deswegen können wir, ist jetzt nicht die, sind nicht die Bibelstellen, die jemand als Zeitzeuge aufgeschrieben hat, für uns wertvoller. Gut, jetzt mal zu der Offenbarungsebene. Also vielleicht nochmal ein Beispiel, damit man das ein Stück unterscheiden kann für die, die da nicht ganz so damit zu tun haben. Was nehmen wir mal als Beispiel? Genau. Klassische Geschichte, kennt jeder, Jericho. Jericho ist eine Stadt, die liegt im Jordantal. Auch heute noch, man kann da hinfahren und die besuchen. Da gibt es Ausgrabungen, die zeigen uns, dass es Jericho schon vor vielen, vielen tausend Jahren gab. Gilt als eine der ältesten Städte der Menschheit überhaupt. Man hat da also ganz furchtbar alte Steine gefunden. Deswegen wissen wir, dass es Jericho auch schon gab, als ungefähr um das Jahr 1200 vor Christus der Joshua mit seinen Leuten dort über den Jordan gekommen ist. So, und jetzt gibt es diese nette Geschichte, dass die Israeliten dort mit den Posaunen oder schweigend um diese Stadt rumgelaufen sind und dann die Posaunen geblasen haben. Das ist erstmal eine historische Information. Wir haben gute Gründe davon anzunehmen. Wir kennen also den Ort ziemlich genau. Wir kennen auch die Zeit ziemlich genau. Und wir wissen, dass es in den Kontext passt. Das wird wahrscheinlich so passiert sein. Das war die erste Stadt. Man kommt über den Jordan drüber. Und die erste Stadt, gegen die man rennt, ist Jericho. Das heißt, die Juden mussten, oder das Volk Israel musste definitiv die Stadt Jericho einnehmen. Das ist eine historische Information. So, Offenbarungsebene. Was lernen wir da gestorben? Was haben die gemacht? Die sind da rumgelaufen und haben den Mund gehalten und dann haben sie Lobpreis gemacht. Und durch den Lobpreis sind diese Mauern des Gegners gefallen. Was lernt uns das heute? Es gibt keine Stadtmauern mehr. Wir müssen noch keine Stadtmauern einrennen, aber im Geistlichen gibt es Mauern, die wir niederreißen müssen. Wir nennen die sogar geistliche Festungen. Geistliche Festungen sind so Dinge, wo bei Menschen sich Dinge verfestigt haben. Ich bin wertlos. Ich bin nichts wert. Und wenn man das 20 Jahre lang gehört hat, dann hat sich das verfestigt. Wenn dann 20 Jahre jemand erzählt hat, du bist nichts wert, du kriegst nichts hin, du bist immer der Loser, dann glaubst du, du bist der Loser. Das ist so eine geistliche Festung. Im Laufe der Zeit, immer wieder drauf, ist das richtig fest geworden. Ne? Erde wird fest, immer wieder drauf stampft, wenn ich immer wieder das Gleiche erzähle, dann ist das eine geistliche Festung. Wie knacke ich die geistliche Festung? Das sind für uns reale Fragen. Und da gibt uns diese Geschichte eine Information drauf. Ich habe eine geistliche Festung, ich weiß auch nicht so richtig, was dahinter steckt. Lobpreis ist ein Weg. Und zwar auch nicht nur einmal, sondern offensichtlich mehrfach. Die hätten ja auch hingehen können, Posaune blasen, Mauer fällt um, alles gut. War aber nicht so. Die sind 7 Tage lang da rumgelaufen. Lernen wir wieder was draus. Warum sind die 7 Tage damit rumgelaufen? Weil Gott ihnen das gesagt hat. Aha, jetzt lerne ich was. Wenn ich geistliche Festung sprengen will, brauche ich Geduld und ich muss mich nach Anweisungen halten, die ich von Gott bekomme. Es scheint, bei der nächsten Stadt haben sie es übrigens nicht so gemacht. Also es scheint doch so zu sein, geistliche Festungen, da hat so jede Festung so ihren eigenen Trick, wie ich sie lösen kann. Also das gibt es jetzt keinen Generalschlüssel, jede geistliche Festung löse ich genau mit 7 Tage lang Mund halten, danach Posaune blasen. Wir reden immer noch über eine Geschichte im Alten Testament, wo eine reale Stadt mit realen Mauern zusammengefallen ist. Aber ihr seht sofort, da sind eine Menge Informationen drin, die für uns außerordentlich wertvoll sind. Wir wissen, wie wir geistliche Festungen angeben. Ne? Immer genau fragen, was will der Herr in diesem Falle? Geduld mitbringen, Lobpreis. Und übrigens, das sind genau die 3 Dinge, die es tatsächlich braucht, um geistliche Festungen anzugreifen. Dazu noch das Wort Gottes, weil es die Kraft hat, geistliche Festungen zu zerstören. Und dann möglichst ein Wort Gottes, wo das auch so drin steht. In dem Falle passt das, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist so ein Bibelspruch, den wir da nehmen, weil da genau die Kraft drin steckt, das zu tun, was es sagt, nämlich Festung zu zerstören. So, das ist also diese Offenbarungsebene. Ne? Und die kann über die Vergangenheit uns was sagen, die kann was über die Zukunft und auch in erster Linie über geistliche Gesetze. Das lernen wir in der Offenbarungsebene. Es gibt Geschichten wie Jericho, da gibt es die historische, und es gibt Geschichten, da gibt es nur die Offenbarungsebene. Also ich glaube, da kann es andere Meinungen darüber geben, aber ich glaube zum Beispiel persönlich, dass das Buch Hiob, dass der Hiob keine Person der Geschichte ist. Also ich glaube nicht, dass der Hiob real gelebt hat. Die Geschichte, wie sie geschrieben ist, deutet für mich darauf hin, aber das können andere anders sehen, da werde ich mich nicht rumstreiten, deutet für mich darauf hin, dass der Hiob nie real gelebt hat, weil der hätte man gesagt, es gibt so eine Andeutung, wann er gelebt hat, zur Zeit, aber das ist alles sehr, sehr grau gehalten, aber es ist auch nicht wichtig, weil die Informationen, die in dem Hiob drinstehen, haben nichts mit der historischen Person des Hiob zu tun, sondern die Geschichte, die drinsteht, ist, wie gehe ich mit gewissen Dingen um, wie komme ich aus Problemen raus. Und da ist eine enorme Weisheit drin in dem Buch Hiob. Also es gibt Geschichten, da gibt es nur eine Offenbarungsebene, die Gleichnisse, die Jesus erzählt, haben nur eine Offenbarungsebene. Das sagt er auch ganz klar, sagt die Geschichte, aber das soll er lernen. Und dann gibt es halt die 3. geistliche Ebene, nochmal gesagt, das ist was, ich lese das Wort, es gibt mir keine Informationen über geistliche Hintergründe, es gibt mir keine Informationen über was historisch gelaufen ist und trotzdem tut es was in meinem Herzen. Und deswegen muss ich es halt nach und nach immer lesen. Gut, das zu unserem Wert, das Wort. Also einer unserer Werte sind die Bibel. Nochmal so die wichtigsten Dinge, die man sich merken sollte. Für uns ist die Bibel einziger und letztendlicher Richter über Informationen, die wir bekommen. Steht es ja drin? Ist es wahr? Steht es nicht ja drin? Ist nicht wahr. Warum glauben wir das? Weil Gott sich ganz viel Mühe gegeben hat und auch die Personen, die im Nachfolgen mit der Bibel umgegangen haben, sich ganz viel Mühe gegeben hat, dass genau das da drin steht, was Gott wollte, dass es drin steht. Wie gehen wir damit um? Wir erkennen erstmal an, dass es Gottes Wort ist. Wir wissen, dass es 3 Offenbarungsebenen hat, dass wir es immer lesen müssen, damit es zu unserem Herzen spricht. Ehren es als das, was es ist, lieben es, benutzen es möglichst häufig, aussprechen, ganz wichtig. Und ja, wenn wir ein bisschen Mühe haben damit, dann erinnern wir uns vielleicht an das Thema mit der Hygiene, kein angeborener Reflex und manchmal mit Mühe verbunden und akzeptieren damit auch, dass wir nicht ja, von Geburt an plötzlich das Wort lieben, sondern dass es da auch andere Momente gibt. Es hilft uns dann ein Stück, da durchzukommen und wir bleiben trotzdem dran, weil es ist für uns die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis. Und trainieren ist halt, indem wir dort auch ein Stück treu sind. Und wenn man da ganz am Anfang steht, dann muss man nicht gleich als ersten Berg die Zugspitze erklimmen, sondern da reicht auch erstmal ein Auersberg in Worten gesprochen. Dann kann man sich erstmal die Stellen raussuchen, das sind in der Regel die historischen Bücher, und die Evangelien, die ein bisschen einfacher Kost sind, Milch, bevor wir uns an das Harte wagen, was man ein Stück kauen kann, kauen muss, bevor man es schlucken kann. So, okay, dann bete ich noch und dann sind wir ungefähr fertig. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir mit deinem Wort so einen Fixpunkt haben, so einen Felsen, der feststeht in der Brandung. Dass wir nicht mehr hin und her gerissen sein müssen von jedem Wind der Leere, sondern dass wir etwas haben, wo wir reinschauen können und was uns Anleitung gibt und Erkenntnis. Jesus, ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, auch mir persönlich dabei hilfst, mehr Liebe zu entwickeln zu deinem Wort, mehr Treue aus dem Wort zu lesen, sodass wir es, auch ich es mehr lieben kann. Jesus, wir verstehen, dass alle Erkenntnis über dich und über den Vater, über unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem Buch stehen. Und ich bitte dich, dass du ja, dort an den Stellen, wo das ein bisschen lau geworden ist, wo es auch viel Mühe geworden ist, Wort zu lesen, dass da eine neue Erfrischung kommt. Eine neue Neugier herauszufinden, was da drin steht. Neues Gespanntsein. Jesus, wir sind am Ende Menschen und gehen noch gerne mal den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist eben dann irgendwas anderes lesen, was einfacher und schneller geht. Bitte hilf uns da dabei. Erinnere uns durch deinen Heiligen Geist. Erinnere uns daran, wie wichtig das ist. Morgens, mittags, abends, wann auch immer, mal in dein Wort reinzuschauen, ob wir es verstehen oder nicht. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken hast über uns. Ich danke dir dafür, dass du uns helfen willst und dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast, um uns täglich zu helfen, zu erinnern, zu unterstützen, zu ermutigen. Danke dir. Du bist unser Herr. Gelobt sei dein Name über uns. Amen.